Wir fahren fort in der Offenbarung. Brigitte hat uns wunderbar eingeführt und ganz viel Wichtiges zum Thema Siegel schon gesagt, was hilft, auch das zu verstehen, was wir hier vor uns haben im 6. Kapitel. Und einfach zu dem, was sie versprochen hat, dass ich alle Fragen werde beantworten werde. Da hat mich diese Woche ein Ausleger getröstet von der Offenbarung, der geschrieben hat, die Offenbarung sei ein Buch, das geschrieben wurde, um uns ins Nachdenken und Beten zu führen und nicht um alle unsere Fragen zu unserer Zufriedenheit zu beantworten. Also von dem her bin ich ganz entspannt. Wir werden mal schauen, was da zu beantworten gibt und was nicht. Die letzte Predigt vor zwei Wochen, die Milena hatte, dort waren wir ja noch im Thronsaal, im himmlischen Thronsaal, am Ort der Anbetung, der Herrlichkeit, vom Lamm, von seiner Herrschaft. Und dort sind wir ja dieser Schriftrolle begegnet, innen und außen beschriftet, mit sieben Siegeln. Versiegelt. Sieben, Milena hat es gesagt, immer wieder die Zahl, das Bild von der Vollkommenheit, es ist die Zahl Gottes. Mit anderen Worten, die Siegel, die Autorität, wie es Brigitte gezeigt hat, die im Siegel zum Ausdruck kommt, die ist im König aller Könige begründet. Und nur er, nur das Lamm, haben wir gehört, ist überhaupt würdig, diese Schriftrolle aufzumachen. Die grosse Verzweiflung herrscht dort im Himmel, wo man gesehen hat, wie diese Schriftrolle versiegelt ist. Wir haben dort gehört, die Schriftrolle enthält den vollkommenen Willen Gottes. Sie ist innen und außen beschriftet, völlig außergewöhnlich. Da gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist wieder ein Bild dafür, es ist alles gesagt. Wenn die Schriftrolle offen ist, ist alles klar. Es gibt nichts mehr zu sagen. Dort ist der vollkommene Wille Gottes vollkommen versiegelt, verborgen, enthalten. So viel voraus. Und wir machen es jetzt so, wir lesen miteinander der Text, Kapitel 6, kommen die ersten sechs Siegel vor und das siebte Siegel kommt dann erst im Kapitel 8 am Anfang vor. Das zeigt ein bisschen, wie schwierig die Kapiteleinteilung der Offenbarung ist. Die ist mit Vorsicht zu geniessen. Da wird manches für uns eigentlich getrennt und auseinandergerissen, was zusammengehört. Und so lesen wir miteinander mal das Kapitel 6 und den Anfang vom Kapitel 8. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen, «Komm!» Da erblickte ich ein weißes Pferd, der Reiter auf ihm trug einen Bogen und erhielt jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, «Komm!» Wieder erschien ein Pferd. Es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, so dass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf und ich hörte das dritte der mächtigen Wesen rufen, «Komm!» Jetzt sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in der Hand und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief, ein Kilo Weizen für einen Denar, 3 Kilo Gerste für einen Denar, Öl und Wein taste nicht an. Als das Lamm das vierte Siegel aufbrach, hörte ich das vierte mächtige Wesen rufen, komm. Dann sah ich ein leichenfahles Pferd, sein Reiter hieß Tod und der Hades folgte ihm. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Nun brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen von denen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Sie riefen mit lauter Stimme, du, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest? Habt noch eine kurze Zeit Geduld, bekamen sie zur Antwort, während jeder von ihnen ein weißes Gewand erhielt. Erst müssen noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen und so wie sie getötet werden. Als das Lamm das sechste Siegel aufbrach, erschütterte ein schweres Beben die Erde. Die Sonne wurde dunkel wie ein Trauersack und der Mond erschien auf einmal wie Blut. Dann fielen Steine vom Himmel auf die Erde, wie vom Sturm geschüttelte Winterfeigen. Der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt, und kein Berg und keine Insel blieben an ihrer Stelle. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie. Sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten und flehten die Berge und Felsen an. Fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Und Kapitel 8. Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, war es im Himmel eine halbe Stunde lang völlig still. Dann sah ich die sieben Engel, die zum Dienst für Gott abgestellt sind. Ich sah, wie ihnen sieben Posaunen gegeben wurden. So viel der Text, wo wir heute nachdenken darüber. Zwischen diesen beiden Texten, zwischen Kapitel 6 und 8, kommt Kapitel 7, kommt die Antwort auf die Frage, wer kann bestehen? Die steht zwischenin, in dieser Klammerin, das einfach nebenbei erwähnt. Ich möchte euch kurz Gelegenheit geben, nachdem wir den Text gelesen, gehört haben, einfach kurz zusammen auszutauschen, was macht das mit euch? Was löst das an Gedanken, an Gefühlen bei uns aus? Was löst es an Fragen aus? Einfach, da geht es jetzt nicht um richtig oder falsch oder so. Einfach, was macht das mit uns? Kurze Gelegenheit zum zusammen austauschen. Ich hole euch mal langsam wieder zurück. Aus dem Austausch, vielleicht können wir ganz kurz ein paar Stimmen hören, was so macht mit uns oder was für Fragen ihr auch habt. Dann weisen sie schon ein bisschen, wo ich den Bogen dran vorbei machen und wo nicht. Wer möchte etwas sagen? Schrecklich. So eine Dynamik, so eine Automatik, wo es passiert mit uns, oder? Jawohl. Danke. Ja, es ist ein Text, der scheinbar so überhaupt nicht zu diesen schönen Adventsliedern passt, die wir gesungen haben, oder? Es ist so nicht besinnlich, es ist so brutal, so schrecklich, so beängstigend. Ich kann dann die Leute verstehen, die sagen, die Offenbarung. die macht mir Angst, ich lese die nicht. Und dann heisst es ja am Anfang von der Offenbarung, glücklich ist, wer das Buch liest, glücklich ist, wer das Buch vorgelesen überkommt. Also ich schätze, ihr solltet jetzt glücklich sein, nachdem wir das gehört haben. Ich glaube das auch. Aber die Bilder, ich verstehe das auch, das ist die Bilder einfach, die sind schrecklich, die machen Angst. Die schauen wir nicht gerne an. Und ich möchte mit euch jetzt gleich die sieben Siegel in gebotener Kürze durchgehen und schauen, was wird da eigentlich ausgesagt. Und wie müssen wir das eigentlich einordnen und was heisst das eigentlich für unser Leben? Weil um das geht es ja in der Offenbarung. Und ich bin überzeugt, dass die Offenbarung ganz, ganz eine wichtige Schrift ist für uns zum Lesen, weil sie sehr in unsere Zeit und in unser Leben hineinredet. Und eben nicht will einfach Angst machen, sondern ermutigen, aufrichten. Das werden wir hoffentlich noch sehen heute Morgen. Ja, gehen wir als erstes zu diesen vier Ross, mit diesen vier Reitern. Wenn ich jetzt die versuche, so ein bisschen zu deuten und auszulegen, muss ich sagen, da dürfen wir alles auch mit Vorbehalt und Vorsicht geniessen. Ich habe verschiedenste Auslegungen schon gehört und gelesen. Und manchmal denke ich, wir tun viel zu viel auch drin interpretieren. Darum tun wir es mit Vorsicht geniessen. Zuerst zum weissen Ross, den wir hier vor uns haben. Gerade hier gibt es zum Beispiel so ein bisschen drei gängige Auslegungen. Wer ist das Ross? Wer ist vor allem der Reiter hier drauf? Mit dieser Krone, mit dem Siegeskranz heisst es eigentlich. Ist jemand da, der Stefan heisst? Nicht. Der Reiter trägt den Stefan auf dem Kopf. Stephanos, die Siegeskrone. Der Name bedeutet das. Wer ist da? Es gibt Ausleger, die der Meinung sind, da ist von Jesus dreht. Sie sagen das, weil später in der Offenbarung, Kapitel 19, kommt Jesus tatsächlich als Reiter von einem weissen Roster her. Nur hat er dort keinen Bogen, sondern ein zweischneidiges Schwert. Und er hat eine Krone, aber keine Stephanos-Krone, sondern eine Diademos-Krone. Eine andere. Darum, und vor allem, wenn man den Zusammenhang anschaut, kann es sich hier nicht um Jesus handeln. Weil hier geht es um Zerstörung. Und dann gibt es die Auslegung, dass das der Antichrist ist. Also das ist ganz spannend, oder? Die einen sagen, und sind alles Christen, die einen sagen, das ist Jesus, die anderen sagen, das ist der Antichrist. Dazu das wird vor allem von Auslegern, die teils Zeitenlehre lehren. Die einen haben vielleicht schon gehört von dem. Die tun ein die Richtung sagen, das ist der Antichrist. Dazu einfach, das kann man eigentlich kurz machen, der Begriff Antichrist kommt in der Offenbarung gar nicht vor. Das ist weiter vor, in den johannesischen Schriften wird er gebraucht, in den Johannesbriefen, in der Offenbarung kennt man den Begriff nicht. Wenn wir hier Antichrist sagen, lesen wir bereits etwas in die Offenbarung ein. Also wir interpretieren statt Exegese rauslesen. Ich glaube mit anderen Auslegern zusammen, dass hier die Rede ist von politischer Macht. Und wenn ihr schaut in die Geschichte von den Menschen ein. Immer wieder sind Diktatoren, sind Machthaber auftreten, wie wenn sie Jesus wären. wie wenn sie Teilsbringer wären, oder? Auf dem weissen Ross. Aber da heisst es, dem ist Macht gegeben. Der hat sie nicht. Der Reiter, dem wird Macht gegeben. Der kommt sie über. Und er braucht sie zum Losreiten und Siegen. In der Zeit, wo die Offenbarung geschrieben worden ist, hat es ein mächtiges Volk gegeben auf der anderen Seite vom Euphrat, Pater. Und das war so mächtig, dass die Weltmacht Rom gegen die Pater nie eine Chance hatte. Die haben das Volk nie besiegen. Und sprichwörtlich sind die Bögen von den Pater. Die haben eine enorme Durchschlagskraft gehabt. Wenn du einen die Offenbarung gelesen hat von diesen Empfängern der ersten Zeit und die das Bild gesehen haben, die haben gerade gewusst, an wer der Johannes denkt, wenn sie den Bogen gehört haben. Da ist von weltlicher Machthaber geredet. Beim ersten Ross. Wo Macht überkommen, zu herrschen und auch zu unterdrücken. Wir gehen eins weiter zum roten Ross. Mit dem Reiter, auch dort wieder heisst es, ihm ist ein Schwert, ein grosses Schwert gegeben und ihm ist Macht gegeben zu töten. Er hat sie nicht selber. Auch hier wieder. All diese Reiter kommen Macht über. Und wenn wir das lesen, dann merken wir augenblicklich, wer hat Macht? Wir schauen die Reiter an und haben Angst vor ihnen. Die hätten keine Macht, wenn sie ihnen nicht vom Höchsten aller Könige gegeben würden. Nur schon da drin ist ein grosser Trost, zu wissen, was die können, da können es nur, weil es nicht gegeben ist von Gott. Der Reiter vom roten Ross, der hat Macht, zu töten, Mord und Totschlag zu bringen, dass sich Menschen gegenseitig umbringen, heisst es. Also da ist die Rede von Mord, von Bürgerkrieg, von gegenseitigem Umbringen. Ich habe aber auch gedacht, wenn wir heute ein bisschen drum schauen, wie wir mit unterschiedlichen Meinungen mehr und mehr umgehen. Oder einige von euch sind beruflich viel im Berufsverkehr unterwegs und können vielleicht ein Liedli singen davon, wie es im Berufsverkehr zunehmend zu und her geht. Wie schnell man einander den Finger zeigt. Oder? Ich habe kürzlich mit jemandem geredet, wo mir gesagt hat, dass sie ihre Gemeinde verleihen. Und ein bisschen nachgefragt und so. Und der Grund ist, weil die Gemeindeleitung eine andere Meinung hat als sie. Suchen sie jetzt eine neue Gemeinde. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber was uns verbindet, ist doch nicht die gleiche Meinung, habe ich immer gedacht. Sondern das ist doch Jesus Christus, verbindet uns doch, oder? Darum sind wir doch zusammen. Doch nicht, weil wir die gleiche Meinung haben. Aber ist dann nicht so gut angekommen, mein Hinweis. Einfach, schaut, ich schaue in die Welt heute und sehe, wir diskutieren Themen. Und wenn eines anders sieht, ist der für uns gestorben, oder? So geht es mehr und mehr zu und her. Und ich habe den Reiter müssen denken. Oder? Wenn du nicht gleich denkst wie ich, bist du für mich tot. Wir machen es nicht gerade, aber mit Wort vielleicht schon. Oder wir wollen nichts mehr wissen von jemandem. Und da gibt es Riss mit der Familie heute. Wegen so einem Käfer, oder? Trennen sich Familien. In der Offenbarung ist die Rede von dem. Da hat einer die Macht bekommen, das in die Welt zu tragen, dass wir das machen. Wir gehen zum nächsten Ross. Das ist ein schwarzes. Das ist ein Reiter, der einen Wog überkommt. Und da geht es ganz offensichtlich um wirtschaftliche Not. Da ist die Rede davon, dass Grundnahrungsmittel werden teuer und Luxusgüter, Öl und Wein sind Luxusgüter gewesen, die lassen nicht an, die tun nicht antasten. Jetzt leben wir in einer Welt, wo es tatsächlich noch möglich ist, dass Menschen sich das tägliche Brot nicht mehr kaufen können, aber in den Schaufenstern stehen teure Uhren und wertvolle Autos, oder? Das ist die wirtschaftliche Not. Dann kommt noch das Fahlenpferd. Und der Reiter ist der Einzige, der einen Namen hat. Der heisst Tod. Und hinter ihm her kommt das Totenreich, der Hades. In personalisierter Form. Wir sehen auch hier wieder, wie die Offenbarung in Bilder zu uns redet. Da heisst es, dass der Reiter Macht überkommt über ein Viertel der Welt. Über ein Viertel der Welt, um dorthin Krieg, Hunger, Seuchen, Krankheiten zu bringen. Wenn von einem Viertel die Rede ist, dann kommt ja dann immer wieder später in der Offenbarung, dann fangen wir dann noch gerade an zu rechnen. Oder? Wie viel? Und ich hatte lange immer Mühe gehabt, dass ich dachte, ein Viertel. Und nachher, das nächste Viertel, ist denn das von diesen drei Viertel wieder ein Viertel? Oder ist es vom Ganzen ein Viertel? Dann ist nämlich irgendwann gar nichts mehr rum, oder? Aber wenn es immer von dem wieder ein Viertel. So denken wir gern. Aber auch hier wieder aufgepasst mit Zahlen in der Offenbarung. Ich schlage vor, dass der Johannes hier sagt, das ist ein Teil der Welt, der betroffen ist. Nicht alles. Es ist ein Viertel. Es ist immer noch der kleine Teil, oder? Ein Viertel der Welt ist hier betroffen. Von Krieg, Hunger, Seuchen, Krankheiten. Ich meine, wir erleben jetzt so ein bisschen eine weltweite Seuche. Das ist ja nicht neu. Es hat Pest gegeben, Cholera gegeben, es hat Grippewellen gegeben, jetzt Corona. Über die ganze Zeit hat es so Sachen gegeben. Immer wieder. Ein Reiter, der Macht bekommt, den Tod zu bringen. Und wir merken langsam, da ist, wenn wir daran hergehen, an die Siegel, die aufgebrochen werden, dann fragen sich viele Leute, oh, wenn passiert das da? Hoffentlich passiert das lang noch nicht. Wenn wir so denken dann, und reden, dann zeigt das, dass wir in einer geschützten Werkstatt leben. In einem Bereich der Welt, der einfach es besser hat als alle anderen. Da ist die Rede, wenn die Siegel gebrochen werden, da beschreibt Gott für uns die Zeit vom ersten Kommen von Jesus, bis er wiederkommt. In dieser Zeit werden die Siegel gebrochen. In dieser Zeit wird mehr und mehr der Wille Gottes aufdeckt. Da geht aber bis am Schluss. Die Schriftrolle geht erst beim siebten Siegel auf. Vorher kannst du nicht lesen, was dort drin ist. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber in dieser Zeit passiert das immer und immer und immer wieder. Auf verschiedene Art und Weise sind die Reiter unterwegs. Wir haben im Kapitel 5 den Blick in den Himmel gerichtet. Jetzt im Kapitel 6 schauen wir auf die Welt. Wir sehen, was im Himmel passiert und wir sehen, was auf der Welt passiert. Das ist die Realität. Und wir wissen, warum jetzt. Es geht darum, dass die Siegel gebrochen werden und dass der Wille Gottes offenbar wird. Geht noch ein bisschen weiter. Nach der Reiter kommt Christenverfolgung. Die Seelen der Märtyrer, die fragen, Herr, wie lange noch? Wie lange müssen wir noch warten, bis wir Gerechtigkeit sehen auf dieser Welt? Die leiden an dem Unrecht, das da ist. Oder? Und die Antwort ist, geduldet euch noch ein bisschen. Es braucht noch mehr von dem. Geduldet euch noch ein bisschen. Ich möchte ein Bild brauchen, das uns hier helfen könnte. Das Bild von einem Schachspiel. Ein Schachspiel kannst du auf drei verschiedene Arten beenden. Die eine Art ist, zwei Spieler einigen sich darauf, dass keiner wird gewinnen und es wird durch ein Remis beendet, oder? Ein Unentschieden. Eine andere Art, das Schachspiel zu beenden, wäre, einem löscht es ab und rührt das Schachspiel über den Haufen und läuft davon. Das ist da, wo die Märtyrer hier sagen, jetzt ist, und wo viele sagen, jetzt ist denn langsam genug. Wie lange müssen wir noch warten? Jetzt rühr die Sachen mal über den Haufen. Mach dem mal ein Ende. Die dritte Art, ein Schachspiel zu beenden, ist fertig spielen, bis gewünscht. Und ich glaube, dass Gott hier sagt, ich habe mich entschieden, das Spiel fertig zu spielen, bis zum Sieg. Und dass der Sieg erst im letzten Zug offensichtlich werden wird. Gott wird ausgesehen wie der sichere Verlierer. Das war schon so auf Golgatha. Das ist in dieser Zeit auch der Fall. Gott wird ausgesehen wie der sichere Verlierer. Wer glaubt denn noch? Sag doch dem Gott ab, der nicht eingreift, oder? Und im letzten Zug wird staunen. Ich weiss nicht, wer von euch gerne Formel 1 schaut. Die haben letzten Sonntag etwas Spannendes erlebt, oder? Und dort hat einer wieder sichere Sieger ausgesehen. Und in einer der letzten Kurven hat alles gekehrt. Und so wird es sein. So wird Gott den Sieger ringen. Er spielt um die Rettung der Welt. Es geht um seinen Sieg. Und der wird offenbar. Das sechste Siegel wird aufgebrochen. Und da geht es um apokalyptische Katastrophen. Eine ganz schreckliche Sprache. Wir merken, wie jedes Siegel eine Steigerung drin hat. Oder? Es kommt immer krasser. Und da ist jetzt die Frage, redet die Bibel von gewaltigen kosmischen Naturkatastrophen? Wenn die Sterne geschüttelt werden wie ein Feigenbaum und auf die Erde stürzen, wie müssen wir uns das vorstellen? Da könnte sein, dass hier Naturkatastrophen gemeint werden. Wir sollten aber auch bedenken, dass das Alte Testament genau so eine Sprache häufig braucht, um umwälzende Ereignisse auf dieser Erde zu beschreiben. Wenn Sachen passieren, die wie völlig Sachen verändern, die ganz anders sind nachher als vorher. Und da sind mir so Ereignisse gekommen wie 9-11. Wo man sagen kann, es hätte es vorher gegeben und es nachher. Oder der Fall der Berliner Mauer. Wo die Welt anders war nachher als vorher. Oder wer hat vor 2 Jahren gedacht, dass so viele Leute von uns in so kurzer Zeit nur noch daheim am Arbeiten sind? Im Homeoffice. Wer hat das gedacht vor 2 Jahren? Wer hätte gedacht, dass wir unsere Gottesdienste am Fernsehen schauen? Dass wir hier sitzen mit einem Maulkorb? Wer hat das gedacht? Wer hat gedacht, dass so ein Thema, so ein Virus, plötzlich weltweit nur noch ein Thema ist? Dass plötzlich befohlen wird, du musst dich impfen lassen, so Sachen. Wer hat das gedacht? Oder ich denke manchmal zurück an unser altes Wandtelefon daheim, wo wir einmal so telefoniert haben. Oder? Die Jungen um mich herum, die wissen gar nicht mehr, von was ich rede. Wer hat da gedacht, eines Tages bist du jederzeit erreichbar, überall? Ich hätte mir das nie erträumen können. Nie. Die Welt ist heute eine andere als noch vor wenigen Jahren. Politisch, glaube ich, hat längst eine Machtablösung der Weltmächte stattgefunden. Es sieht noch so aus, wie wenn es Amerika wäre. Es sieht noch so aus. Das sind ganz gewaltige Sachen im Gang. Und ich glaube, da ist von so Sachen die Rede. Von weltverändernden Ereignissen. Weil, wenn das so Katastrophen wären mit Meteoriteinschlägen, dann würde niemand mehr in den Höhlen Schutz suchen. Die wären alle im Hause. Aber da ist nicht tot die Folge. Was ist die Folge davon? Die Leute fangen an beten. Aber zu wem? Zu den Bergen, zu den Bäumen. Fallen auf uns, oder? Und in Offenbarung 16, Vers 9, wird auch von diesen Gerichten gestreitet, heisst, die Hitze war so schlimm, dass es ihnen die Haut am Körper versenkte. Da lästerten sie Gott, der für diese Plagen verantwortlich war, und verfluchten seinen Namen. Doch ihre Einstellung änderten sie nicht und verweigerten Gott die Ehre, die ihm gebührt. Gott ruft. Durch all die Ereignisse ruft er laut in unsere Zeit die Leute: Ich bin Gott. Bei mir ist Macht. Ich kann eingreifen. Ich kann euch helfen. Kommt zu mir. Das Resultat wird das Gegenteil sein. Die meisten werden sagen, jetzt will ich nichts mehr von dem Gott wissen. Ein bekannter Wissenschaftler ist einmal gefragt worden, ob er denn nicht an Gott glaube. Und der hat dann gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt und ich hasse ihn. Oder? Das ist die Reaktion. Ja, das sind die Segel. Und jetzt kommen wir noch zum siebten, zum Schluss. Jetzt denken wir, jetzt kommt noch der finale Schlag. Oder? Und es ist fast enttäuschend. Jetzt kommt einfach eine Stille. Es ist einfach still. Und die nächste Runde startet, die sieben Posaunen. Nachher kommen dann die sieben Schalen noch, die Zornschalen. Und wir werden merken und sehen, wenn wir das studieren, die Offenbarung ist ein grosses Gemälde, ist ein Panoramabild. Wir denken oft in linear, oder? Jetzt passieren die Segel, dann die Posaunen, dann Schalen. Ich möchte beliebt machen, dass wir ein Bild sehen. Aus drei verschiedenen Blickrichtungen. Ist in diesen Gerichten immer und immer wieder das Gleiche ausgesagt. Vom gleichen Tritt. Aus verschiedener Sicht. Darum verschiedene Bilder. geht immer um das. Was passiert zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus? Und warum passiert es? Wir müssen nicht darauf warten, wenn geht das los. Wir sind mitten drin. Und das wiederholt sich, bis Jesus wiederkommt, bis sein Willen offenbar wird. Was machen wir mit dem? Wie gehen wir mit dem um? Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28, wenn ihr das alles seht passieren, dann lasst euch in den Kopf hängen. Dann klagt und jammert und schimpft und tönt. Nein. Jesus sagt, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und was passiert, wenn man den Kopf lüpft? Dann wird der Blick frei in den Himmel. Ich möchte dich fragen, mit welcher Perspektive bist du unterwegs? So oder so? Schauen wir das, was hier passiert auf dieser Welt, aus der Perspektive von der himmlischen Herrlichkeit an? Oder aus dem Trübsalblick? Wir haben den Himmel ein bisschen vergessen, oder? Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten gesagt, das ist ein Vertrösten. Wir wollen hier und heute wollen wir etwas vom Glauben. Und das ist nicht einfach falsch. Aber wir haben den Himmel aus dem Blick verloren. Wir haben uns nicht hier eingerichtet. Und wehe dem, der den Himmel hier sucht. Wir kommen im Schlag. Wenn Corona passiert und so, dann ist Hektik. Da kann es nicht sein, oder? Weil da muss ja unser Glück stattfinden. Die Offenbarung hilft uns da sehr. Die will uns zeigen, wo unser Glück verankert ist. Dass wir können mit dem, was hier abgeht, reif und hoffnungsvoll umgehen. Dass wir es einordnen können. Dass wir wissen, jetzt ist das Lamm dran. Das Lamm ist dran, die Ziegel zu brechen. Das Lamm ist dran, seinen Willen offenbar zu machen. Das Lamm ist dran, das Spiel zu spielen zur Rettung der Welt. Den Sieg zu erringen. Die Gerichte haben viel gemeinsam mit den 10 Plagen von Ägypten. Um was ist es gegangen? Es ist darum gegangen, dass Gott sein Volk befreit. Und es ist darum gegangen, dass Gott den Göttern von Ägypten und dem Pharao zeigt, wer wirklich Gott ist. Um das ist es gegangen. Um das geht es auch bei den 7 Siegeln. Es geht um Gottes Macht über die Götzen von unserer Zeit. Um das geht es. Über dem Götz Gesundheit. Offenbart Gott seine Macht heute. Er ist Herr. Nicht Gesundheit ist das Wichtigste. Gott ist der Wichtigste. Er will angebetet sein, nicht Medizin. Er ist der Herr, nicht unser Wohlstand, nicht unsere Versicherungen. Er ruft auf, kehret um zu mir. Ich bin euer Retter, euer Heiland. Mir gehört Silber und Gold. Und das ist Fazit. Damit höre ich auf heute. Es geht um Umkehr, auch für uns. Umkehr von den Götzen weg zu dem einen Gott. Es geht um Umkehr zum König und Herr aller Herren. Es geht um Anbetung, Ehr und Hingabe. Und es geht um Hoffnung. Wenn ihr da seht, erhebt eure Häupter. Zurück zur ersten Liebe, wo in vielen wird erhalten. Merkst du das? Zurück zur ersten Liebe. Verbinden. Lasst uns verbinden statt trennen. Sein Wille wird offenbar werden. Amen.